Samanta chakavale soatra gachanto devata sadammang munirachasa sonanto sagamokkhadang dhammasavanakalo ayang badanta dhammasavanakalo ayang badanta Dhamma savana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ja, wir kommen zurück zu den fünf großen Gaben. Und heute wird es wirklich ganz offensichtlich und klar. Da geht es nämlich ums Geben auch, beziehungsweise um nicht zu nehmen, was uns nicht gegeben wurde. Das ist die zweite von den fünf Übungsempfehlungen, die zweite von den fünf großen Gaben. Und ich lese das nochmal vor, was der Buddha da gesagt hat oder wie die Formulierung ist. Es gibt da ja Übenden fünf Gaben, große Gaben, bekannt als ursprüngliche, bekannt als althergebrachte, als altüberlieferte, altbewährte, unbeeinträchtigt in ihrer Geltung, jetzt wie früher, die nicht beeinträchtigt sind und unbeeinträchtigt bleiben werden, ungetadelt von einsichtigen Asketen und Priestern. Welche sind diese fünf? Da hatten wir gestern ja das Abstehen vom Töten und Verletzen. Und heute geht's weiter. Und ferner verwirft der edle Jünger, die edle Jüngerin, das Stehlen, steht ab vom Nehmen des Nichtgegebenen. Und indem der edle Jünger, die edle Jüngerin, absteht vom Stehlen und dem Nehmen des Nichtgegebenen, gewährt er unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung. Indem er oder sie aber unermesslich vielen Wesen die Gabe der Furchtfreiheit gibt, der Freiheit von Feindschaft und Bedrückung, wird ihm selber Freiheit von Furcht, Feindschaft und Bedrückung zuteil. Das wir üben, denn ist die zweite große Gabe. Eine Gabe, die altbekannt. Und das ist wieder der Refrain. Es ist immer ganz interessant, dass der Buddha ganz, ganz viele Wiederholungen auch hat. Ja, damals gab es kein YouTube, wo man das dann auch nachschauen konnte. Oder ja, irgendwelche Bücher. Sondern es wurde nur durch sich merken praktisch verinnerlicht und auch weitergegeben. Und ja, auch eine Gabe, die in der damaligen Zeit natürlich total ausgeprägt war, der heutigen Zeit eher ein bisschen verkommen ist, diese Merkfähigkeit, weil wir ja so viele Hilfsmittel haben, wie wir es uns dann merken können. Ja, das ist jetzt der zweite große Bereich, den wir heute ansprechen wollen. Gestern war es ja der Bereich der Ablehnung, des Widerwillens, des Hasses, der Feindschaft, des Ärgers, also dieser Teil. Und heute ist der Teil der Gier, des Habenwollens, des Einverleibenwollens. Und wenn man eigentlich genau hinschaut, ist eine von diesen großen Gaben oder eine von diesen Übungsanweisungen wird ausreichen für uns, um den ganzen Weg zu gehen. Wenn man es in der Tiefe versteht, oder in der Tiefe praktiziert, dann geht es wirklich ins Eingemachte, da geht es ganz, ganz tief. Gewaltfrei zu leben, was für ein großes Geschenk an die Welt und an uns selbst vor allem natürlich auch. Und dann sich da bewusst zu machen, und das finde ich ganz einfach wirklich sensationell, wenn wir das in uns mehr und mehr verwirklichen und so unserer Umwelt begegnen, dann wird ein Feld, ein, ja, morphogenetisches Feld oder ein Heilfeld entstehen, wo keine Furcht ist, wo keine Feindschaft ist, keine Bedrückung ist. Also, man würde sich wünschen, dass das vielleicht auch in die Welt kommt. Gab es ja immer wieder so Anstrengungen, dass man sich auf einen Weltethos einigt. Der Hans Küng hat ja da auch mal diesen Weltethos formuliert. Und in diesem Weltethos sind ja auch diese 5 Übungsempfehlungen auf die eine oder andere Weise auch enthalten. Ja, in den Menschenrechten, denke ich, ist das auch alles enthalten. Man müsste sich halt nur einmal danach halten. Also man müsste es halt einmal umsetzen. Und da ist es halt immer wieder der gleiche Refrain oder die gleiche Aussage. Es fängt bei uns selber an. Ja. Es hilft nichts, wenn wir da irgendwo draußen irgendwas beschimpfen oder uns darüber beklagen, sondern indem wir bei uns selber anfangen, sind wir selber ja diejenigen, die am meisten profitieren und am meisten davon beschenkt sind. Und man stellt sich vor, man übt es immer wieder, immer weiter und es entwickelt sich und kriegt dann auch karmische Früchte und so. Und dann werden wir in einem Zustand leben, der eben ohne Furcht ist, ohne Bedrückung, ohne Feindschaft. Was für ein schöner Gedanke allein. Ja, heute geht es zu dieser zweiten Übung, zu dieser zweiten großen Übung, wo es eben um Gier geht und was wir da damit machen können, wie wir damit umgehen können. Ja, etwas, was natürlich uns allen mehr als bekannt ist. Klar, wir wissen alle, wir sollen nicht stehlen. Ja, das ist, denke ich, jedes Kind wird so erzogen. Höchstens mal ist vielleicht irgendwo gerade bei Dieben und Räubern, dass man da inkarniert hat und dann irgendwie da ausgebildet wird, ist ja auch eine Möglichkeit, wie man am besten da, gibt es ja auch schöne Geschichten von. Ja. In England gab es Oliver Twist oder noch andere Geschichte, wo er eben tatsächlich in so eine Familie kommt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, da wieder, indem wir das vermeiden, stehlen und zu nehmen, was nicht gegeben wurde, machen wir gutes Karma. Schon allein durch das Vermeiden. Geschweige, wenn wir dann auch noch das Gegenteil praktizieren. Aber schon durch das Vermeiden. Aber das Vermeiden, das ist natürlich ein großes Ding, ein großes Thema. Nicht zu nehmen, was uns nicht gegeben wurde. Was wurde uns gegeben? Ja. Was wurde uns gegeben? Wir sind nackig auf diese Welt gekommen und wir werden diese Welt nackig wieder verlassen. Ja. Und zwischendrin können wir Dinge verwalten, können mit Dingen sein, aber besitzen, wirklich besitzen, können wir da wirklich was? Ja. Mir fällt da immer wieder diese furchtbare Geschichte ein, die von den europäischen Kolonialmächten ausgegangen ist, die dann ja, nach Südamerika, nach Afrika, Nordamerika, überall ausgeströmt sind, um die Menschen zu bekehren, ja, um ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Klar, war natürlich auch vielleicht schon auch eine gewisse positive Motivation dabei, aber es war natürlich auch ganz eine andere Motivation auch dabei, wo ganz einfach ja, diese indigene Bevölkerung ihrer Kultur und ihrer Schätze und ihrer Schätze auch beraubt wurde. Ja, und dann, wo dann die Aussiedler, die gekommen sind und ja, den Indianern das Land weggenommen haben oder nicht weggenommen, das war ja eine fremde Vorstellung für die Indianer, dass man Land besitzen könnte. Und deswegen haben sie das ja am Anfang überhaupt nicht verstanden, was da vor sich geht. Und dann kommen die Siedler und auf einmal ist es ihr Land. Und sie sagen und sie verteidigen dann ihr Land. Und das ist ja eigentlich auch was, wo wir heute ganz extrem darunter leiden, dass dieser Land besitzt und das dann verteidigt wird. Das ist ja die Ursache auch von Konflikten, von Kriegen. Und dann landesmäßig natürlich, das ist unser Land und es wird verteidigt. Und dann verschieben sich wieder Grenzen, dann wird wieder was anders zugeteilt. gerade auch momentan ja wieder total aktuell in Israel und Palästina. Ich hatte ja schon davon gesprochen, wo nach dem Zweiten Weltkrieg den Juden ihr Land gegeben wurde, und damit den Palästinensern ihr Land weggenommen wurde. Und es wurde ganz einfach auf dem Reißbrett wurde es dann beschlossen und auf dem Reißbrett wurde es eingezeichnet von den alliierten Mächten und die haben das dann so unter sich ausgekartelt, wie das dann sein soll. Und dann wurde es jetzt so festgelegt. Ja, dass das natürlich auch wieder zu Konflikten führt, ist ja ganz logisch. Ja. Nach wie vor immer noch ich kann das gar nicht ganz verstehen, dass Palästina nicht einen eigenen Staat hat. Das ist mir, wie das zustande gekommen ist. Ich kann die Geschichte gar nicht ganz nachvollziehen, dass man denen überhaupt nichts sozusagen zugesprochen hat, dass die überhaupt keinen eigenen Bereich mehr haben. Aber das ist jetzt nicht nur in dieser Situation so, es ist ja in ganz vielen Situationen so, man braucht bloß das tibetische Volk anschauen. Das ist ja auch eine Tragik, wo fast nicht zu verstehen ist, wie sowas passieren kann. Ein Volk, das ganz einfach, dem das Land weggenommen wird und wo gesagt wird, das war immer schon unser Land. Und wir befreien euch ja nur aus eurer überholten Kultur. Das ist immer wieder der gleiche Herangehensweise. Und wir möchten euch das Gute bringen. Ja. Okay, und dann sind diese indigenen Völker sind entwurzelt, sind total entfremdet, ne? So wie auch in Afrika festzustellen. Und dann irgendwann stehen die auch auf, diese Völker, und wollen sich befreien. Und jetzt hat auch ganz aktuell ja wieder, wo die Franzosen, die da immer noch ihr Einflussgebiet haben, jetzt vertrieben werden und dann ja, ist erst einmal Chaos, weil natürlich dieses Erbe, diese Kultur natürlich auch nicht mehr da ist und auch übernommene Werte dann am Regieren sind, Gier und Hass natürlich auch am Wirken ist und erst einmal totales Chaos entsteht und dann der westliche Welt dann wieder sagt, ja, wir haben es euch doch gesagt, dass ihr ohne uns nicht zurechtkommt. Ja. Also so diese überhebliche, arrogante Haltung vom weißen Mann. Also, da ist immer wieder viel schiefgelaufen. Und ich sage es jetzt halt nur im Hinblick auf das, wie tief das geht, diese Übungsanweise, zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Und vielleicht auch einmal bei uns selber schauen, dass wir ja auch immer wieder diese Tendenz haben, uns Dinge einzuverleiben, zu meinen, mir und mich zu machen, um dadurch eine gewisse Stabilität, eine gewisse Sicherheit auch zu haben. Ja, das gehört mir. Das ist mein. Nicht nur materielle Dinge, sondern auch Personen, die wir dann glauben, besitzen zu können. Andere Werte, die wir glauben, besitzen zu können. Meinung, die wir glauben, besitzen zu können. Meine Meinung gehört mir, Meinung. Sehr deutlich auch in diesem Wort ausgedrückt. Und dann versucht man seine Meinung, von der wir total überzeugt sind, und die einen ja ausmacht, wo wir auch eine gewisse Sicherheit haben durch meine Meinung, dann versucht man diese Meinung anderen überzustülpen. Systeme, wo aus guter Absicht vermittelt werden. Auch ein interessanter Bereich im monastischen Bereich, wo ja, Mönche und Nonnen haben ja keinen Besitz. Und wo man dann denkt, ja, da ist ja dann eine gewisse Freiheit da. Und dann gibt es aber da auch Meinungen. Und dann verlagert sich das eben, dieses Besitzdenken verlagert sich eben in den mentalen Bereich. Und dann gibt es eben Argumente. Und schon zu Buddhas Zeiten gab es Streit. Den Streit von Kosambi, eine ganz berühmte Geschichte, wo man auch tiefes Mitgefühl mit dem Buddha auch haben kann. Wo man denkt, der hat alles im Griff gehabt und der war über allem gestanden und alle haben natürlich ihn bewundert und sind ihm gefolgt und war nicht immer so. Streit von Kosambi, da ging es um eine kleine Geschichte. Buddha hat ja am Anfang, vielleicht auch mal ganz interessant, am Anfang gab es ja im Orden überhaupt keine Regel. Es wurde davon ausgegangen, dass alle versuchen, diesen Weg zu gehen und alles loslassen und sich ganz diesem spirituellen Weg hinzugeben. Und da war es ganz einfach auch nicht nötig, dass irgendwelche Regeln da waren. Und dann sind aber immer mehr, am Anfang vor allem auch Mönche und dann später Nonnen angezogen worden von der Lehre und von dem Orden und von dieser Sicherheit, die da auch ausgestrahlt wurde. Und je mehr natürlich angezogen wurden, desto schwieriger wurde es dann. Und so sind dann nach und nach die Regeln entstanden. Und bei den Mönchen sind es dann 227 Regeln geworden, bei den Nonnen sind es 311 Regeln geworden. Die haben dann noch mehr Übungsempfehlungen bekommen, noch mehr Orientierungshilfen bekommen. Die Mönche mussten mit 227 Orientierungshilfen auskommen. Ja, und dann gab es auch so ganz pragmatische Anordnungen, wo der Buddha, eben wo man denkt, der hat sich jetzt nur um das Geistige gekümmert. Überhaupt nicht. Der hat auch gesagt, wie man Toilette baut und wie man die benutzt und was da, wie dann die Tür eingeputzt werden soll und wie man den Wassereimer füllen soll und wie all das. Der hat sich da auch um alles gekümmert. Also der war total bodenständig auch. Gell? Man denkt immer, der war abgehoben. Aber oft sind die größten Mystiker, die sind ja oft diejenigen, die am meisten mit dem Boden verwurzelt sind, die am bodenständigsten sind. Gutes Beispiel natürlich auch Ayakema. Die durfte ich ja 8 Jahre erleben. War ja 8 Jahre, habe ich an ihrer Seite gelebt und konnte ja feststellen, dass sie auf der einen Seite eine große Mystikerin war, die ganz an... Ja, einen sehr, sehr einfachen Zugang zu diesen ja, feinstofflichen Welten hatte. Und gleichzeitig war sie mit beiden Beinen auf dem Boden gestanden und hat sich auch um alles gekümmert. Ja. Und das ist vielleicht auch so ganz ein kurzer Einschub, ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass wir wie ein spiritueller Baum sind, der die Krone ja natürlich immer weiter ausbildet und immer weiter mit dieser geistigen Welt, mit dem Universum in Kontakt geht, sich nach außen begibt, aber gleichzeitig eben dafür sorgen muss, dass wir gut verwurzelt sind, also für unsere Erdung auch sorgen müssen. Deswegen ist die Achtsamkeit auch so eine wichtige Praxis. Und vielleicht auch dieses neue Bewusstsein in Bezug auf Mutter Erde, dass wir da eben immer wieder auch uns auf Bäume ausrichten, auf Mutter Erde ausrichten und immer wieder dieses Verwurzeltsein auch üben, sodass wir dann oben auch aufmachen können, ohne dann vielleicht ins Wanken zu kommen. Ja, und da war eben eine Situation, wo der eine Mönch hat geglaubt, man muss die Toilette so reinigen und der andere Mönch hat geglaubt, man muss die Toilette so reinigen. Also wo man denkt, hä? Und da ist ein Konflikt entstanden. Und beide Mönche hatten, scheinbar waren sie ja anerkannt sogar, also wundert man sich ja, dass wenn die solche Konflikte haben, wie können die dann anerkannt sein? Und hatten ihre Gefolgschaft. Ja? Und dann gab es eben zwei Lager, die sich sozusagen bekriegt haben, ja, weil zwei verschiedene Meinungen da waren. Ja. Dann kommt der Buddha und dann denkt man, ja, jetzt kommt der Buddha und spricht da mal ein klares Wort und dann wird das schon in Ordnung gebracht werden. Nee, der Buddha kommt und die gehen zum Buddha und sagen, Ehrwürdiger, du kannst uns nicht helfen, bitte verlasse wieder unseren Ort. Also muss man sich einmal vorstellen, du kannst uns nicht helfen. Ja. Wir haben da so einen Konflikt, der ist nicht lösbar. Also keine Partei wollte ihr Gesicht verlieren. Um das geht es ja letztendlich. Also es ist natürlich auch ein gewisser Stolz, ein gewisses Anhaften an seinem Recht, an seiner Meinung. Ja. Und das Resultat ist dann eben ein Konflikt. Der Buddha verlässt den Platz, geht dann zu einer Gemeinschaft, wo er weiß von 3 Mönchen, die wie Milch und Wasser zusammenleben. Also ganz bekannte auch Geschichte von diesen 3 Mönchen, Anuruddha, Nandi und Kimbila, die in einem Park leben. Und und das ist auch in einer Lehrrede beschrieben, wie die zusammenleben. Das ist eigentlich so, wo man sagen kann, das ist das ideale Gemeinschaftsleben. Da, wo jeder schon vom anderen weiß, was der andere sich wünscht oder was der andere braucht und der eine ist auf Almosen rund, dann wird schon der Sitz für den vorbereitet und dann wird ihm das abgenommen. Und man schaut immer auf den anderen und ist ganz mit dem anderen eben verbunden, ist eins, könnte man sagen. Ja, der Buddha will zu denen gehen und dann ist der Parkwächter, sagt, du kannst da nicht reingehen in diesen Park, das sind drei Ehrwürdige, die intensiv am Praktizieren sind. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Der Buddha kommt da und wird da nicht reingelassen, wo man denkt, der Buddha muss da eine Ausstrahlung gehabt haben, da müssen doch alle nur auf die Knie gefallen sein. Anuruddha, der auch übernatürliche Fähigkeiten hatte, hat es sofort mitbekommen, dass da der Buddha vom Parkwächter zurückgehalten wird und geht natürlich eilenden Schrittes zum Parkwächter und sagt ihm, du, das ist der Ehrwürdige, das ist unser Meister, das ist unser Lehrer, bitte lass den zu uns rein. Na, wie sind die jetzt, die zwei Parteien, wie sind die aus dem Konflikt rausgekommen? Auch eine ganz interessante Geschichte. Die Laien, die Unterstützer, haben mitbekommen, dass die da ständig am Streiten sind. Und dann haben aufgehört, ihnen Essen zu geben. Sie sind auf Almosenrunde gegangen und die haben nichts mehr bekommen. Und dadurch sind sie dann zur Besinnung gekommen. Haben gedacht, so können wir nicht weitermachen, wir müssen uns doch bereit halten. Haben dann doch den Buddha wieder eingeladen und der war dann der Mediator, hat dann den Streit dann doch vermittelt und hat es irgendwie so hingebracht, dass beide Seiten so ein bisschen ihr Gesicht wahren konnten und das dann doch miteinander weitergegangen ist. Naja, was muss man sich da wundern, wenn man bei sich selber da ab und zu einen Streit hat oder eine Meinungsverschiedenheit oder einen Konflikt hat, ja, wenn es da schon so ist. Ja. Fünfte Ebene von unten, von 31 Bewusstseinsebenen, man muss sich das immer wieder bewusst machen, sodass man nicht zu sehr denkt, wow, krasse, was ist denn da los oder warum läuft denn da alles so komisch und so schief. Ja. Bei mir ist es immer so, wenn ich dann mir das vorstelle und mir das so also ein bisschen bewusst mache, dass sogar der Buddha so Probleme hatte. Also ich habe da immer so eine Liebe für den Buddha dann, also wo ich mir denke, wow, was der alles auf sich genommen hat und was der alles bewerkstelligen musste und wo der alles auch, obwohl er ja eigentlich jenseits von Gut und Böse war und trotzdem musste er da ja, diese ganzen Schwierigkeiten auch noch irgendwie über sich ergehen lassen. Natürlich hat er anders damit umgehen können, das ist klar. Und trotzdem irgendwie ist da auch so, ja, so viel Menschliches auch enthalten. Ja. Und das macht es eben so schön und so zugänglich auch. Und wo der Buddha dann eben auch wo man ganz einen liebevollen Zugang eben zum Buddha auch bekommt. Ja, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde. Das Gegenteil davon zu praktizieren, ist natürlich die Großzügigkeit, die Gebefreudigkeit. Und da sind wir natürlich bei den fünf großen Gaben. Das ist natürlich auch eine Art von Gebefreudigkeit, die wir praktizieren können. Und es ist interessant, dass der Buddha auch an einer Stelle davon gesprochen hat, wie gegeben werden kann. Und da spricht er schon auch vom materiellen Geben, wo wir natürlich irgendwas unterstützen können und wo wir ehrenamtlich auch tätig sein können, wo wir unsere Kraft reingeben können, unser Know-how reingeben können, unsere Fähigkeiten reingeben können. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz viel nach wie vor auch passiert, hast du mich auch nochmal darauf hingewiesen, wie viel gute Menschen es trotz all der Verwirrung in dieser Welt gibt und ich möchte dir da von Herzen zustimmen, es ist unglaublich, wie viel Gutes auch in den Menschen vorhanden ist, manchmal kommt es so ein bisschen rüber, als ob alle nur verblendet wären und alle nur voller Hass und Gier und Angst sind, es ist genau natürlich die heilsamen Wurzeln sind in den Menschen auch vorhanden, es ist Liebe vorhanden, es ist Großzügigkeit vorhanden, es ist Mitgefühl vorhanden. Es ist große Gebefreudigkeit vorhanden. Und es ist auch eine gewisse Weisheit auch vorhanden. Gesunder Menschenverstand vielleicht auch. Beides ist in uns vorhanden. beide Wurzeln sind da. Wir haben drei heilsame Wurzeln und drei unheilsame Wurzeln. Die unheilsamen Wurzeln sind mit den ersten beiden edlen Wahrheiten verbunden. Das ist Hass, Gier und Verblendung. Wenn wir da uns reinbegeben, wenn wir das kultivieren, wenn wir da immer wieder reinfallen, dann sind wir wieder ja, mit den ersten edlen Wahrheiten beschäftigt. Wenn wir mit den heilsamen Wurzeln unterwegs sind, wenn wir mit Liebe, Großzügigkeit und Weisheit, Verständnis unterwegs sind, dann sind wir auf dem Pfad. Dann sind wir mit der dritten und vierten edlen Wahrheit unterwegs, auf dem achtfachen Pfad auch gelandet, im Pfad zum Heilwerden. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, die Gebefreudigkeit zu üben. Und das Wort sagt es ja auch ganz deutlich, Gebefreudigkeit. Also dass da beim Geben eben auch Freude entstehen kann. Oder Freigebigkeit. Warum heißt es Freigebigkeit? Weil durchs Geben ganz einfach auch eine gewisse Freiheit entsteht. Und wenn man das ausprobiert und übt, dann kann man das feststellen. Geben ist seliger als nehmen. Es sind lauter Anweisungen, lauter Gesetze auch, die uns bekannt sind und wo trotzdem ein gewisser Mut dazu gehört. Geben ist seliger als nehmen. Bei der Liebe ist es offensichtlich, da weiß man, je mehr Liebe ich verschenke, desto mehr habe ich. Ist ziemlich klar. Aber dass das auf alles Geben auch ausgedehnt werden kann, und da gehört natürlich auch ein gewisser Mut dazu, das auch auszuprobieren, dass diese Gebefreudigkeit auch im materiellen Bereich auch ausprobiert werden kann und da auch Vertrauen in das Leben auch stattfinden darf, kann. Wenn man sein Leben sozusagen verschenkt, wenn man sich in den Dienst des Lebens stellt, dann wird man vom Leben unterstützt. Es kann nicht anders sein. Also es wäre ja widersinnig, wenn wir uns für das Leben zur Verfügung stellen und Diener des Lebens werden, Diener des Guten werden, dass wir dann dafür bestraft werden. Das wäre ja widersinnig. Das Leben hat ja nur eine Ausrichtung, eine Botschaft, eine Richtung, die sie uns vermitteln will. Das Leben will uns dabei unterstützen, heil zu werden. Es unterstützt uns mit positiven Dingen, die in unserem Leben da sind, aber es fordert uns auch immer wieder heraus. Bietet uns immer wieder Schwierigkeiten, auch Herausforderungen, an denen wir wachsen können. Wenn wir uns zum Beispiel, das ist für mich immer so eine schöne Vorstellung, wenn wir uns für diese Inkarnation sozusagen vorgenommen haben, die Kraft der Vergebung, das ist ja heute auch ein Thema, ist die Kraft der Vergebung zu kultivieren, zur Entfaltung zu bringen. Und das ist unser Hauptvorsatz für dieses Leben ist, ich möchte diese Kraft kultivieren, ich möchte die entfalten. Und dann wird natürlich in unserem Leben immer wieder werden Situationen auftauchen, wo wir das natürlich auch üben können. Wir werden dann nicht so auf einem moosgepolsterten Weg durch unser Leben gehen, wo nie irgendeine Schwierigkeit auftaucht, sondern es werden immer wieder Herausforderungen auf uns zukommen, wo wir diese Kraft üben können, sodass sie wachsen kann. Und manchmal stelle ich mir das so vor, dass man so vor der Inkarnation sich mit verschiedenen Menschen, bevor man inkarniert, so mit verschiedenen Menschen so abspricht. Und dann fragt man so in die Runde hinein, wer ist bereit, mich dabei zu unterstützen, dass ich die Vergebung üben kann, dass ich die entfalten kann, dass ich die wirklich kraftvoll entwickeln kann. Und dann, wie es manchmal in der Schule so ist, dann schauen alle erst einmal weg. Boah, nee, das ist ein undankbarer Job. Boah, ich weiß genau, dass ich da nicht gut dabei wegkomme, dass das äußerst undankbar ist. Und irgendjemand, mit dem wir vielleicht besonders tief verbunden sind, der uns besonders gern mag, wo besonders tiefe Liebe da ist, der meldet sich dann und sagt, okay, ich werde dich dabei unterstützen, dass du diese Kraft der Vergebung entfalten kannst. Ja, und wie es dann so ist, dann entstehen verschiedene Situationen im Leben und ja, oft die Menschen, die uns am meisten herausfordern, ja, da ist natürlich das größte Potenzial da, im Vergeben zu wachsen. Aber oft ist es so, dass wir diese Lernmöglichkeiten nicht verstehen, nicht begreifen und dann natürlich in die Opferhaltung gehen. Und manchmal ist es auch, irgendwie scheint es auch total gerechtfertigt zu sein und dann Auge um Auge, Zahn um Zahn und dann kommen wir in dieses Muster rein und wir haben uns eigentlich vorgenommen, da zu wachsen und es läuft ein bisschen schief. Ja. Und irgendwann aber vielleicht erinnern wir uns wieder, Mensch, so geht es nicht weiter. Ich tue weder mir selber was Gutes, noch tue ich meiner Mitwelt was Gutes, noch tue ich dem Menschen, der mich da vielleicht verletzt hat, der mir der Schmerz zugefügt hat, noch tue ich dem was Gutes. Oder umgekehrt natürlich genauso. Wir sind ja nicht nur immer in der Opferhaltung, dass uns Schmerz zugefügt wird, sondern wir sind da mindestens genauso oft in der Täterhaltung, in der Täteridentifikation. Und da halten wir oft auch dann jahrelang auch daran fest, wenn es ganz was Starkes war, also wo man dann auch manchmal denkt, ja, jetzt ist aber mal gut, jetzt hast du da lang genug drunter gelitten. Und das, ja, und genau umgekehrt natürlich auch unter dem Opferprozess. Jetzt hast du, oder jetzt habe ich lange genug drunter gelitten, jetzt muss ganz einfach irgendwas Neues da rein, jetzt muss eine heilende Kraft da reinkommen. Und vielleicht gelingt es uns dann, diese Kraft der Vergebung tatsächlich zu entfalten und reinzubringen. Und jemanden, wo wir tatsächlich, durch den wir Schmerz erlitten haben, dem vielleicht zu vergeben. Oder jemanden, dem wir Schmerz zugefügt haben, den um Vergebung zu bitten. Oder auch uns selbst. Wir haben ja nicht nur anderen Schmerzen zugefügt oder Schmerzen bekommen, sondern wir haben uns selber ja auch ganz, ganz viel Schmerz schon zugefügt in diesem Leben. Natürlich, ich möchte da wieder ausgleichen, natürlich haben wir uns auch viel Gutes auch getan. Wir haben auch wieder so einen Mix, den wir da wahrscheinlich alle da in unserem Leben kreiert haben. Aber eben auch, wo wir vielleicht auch rücksichtslos uns selbst gegenüber waren, uns überfordert haben und auch unseren Körper auch vielleicht als zu selbstverständlich genommen haben. Ja, der hat eben zu funktionieren und wenn ich nur stark genug will, dann wird der schon wieder parieren und dann wird es schon klappen und so. Und haben dann irgendwie immer wieder verpasst, mal zu hören, was möchte der Körper mir sagen. Und dann eben, der muss funktionieren, der muss durchhalten. Und wenn ich nur die Zähne genug zusammenbeiße, dann werde ich ihn schon klein kriegen oder dann werde ich ihn schon in den Zaum halten. Und wenn er immer nicht mehr funktioniert, gehe ich eben ins Krankenhaus und lasse mir da eine Teilprothese reinmachen und dann funktioniert er wieder und geht es wieder weiter. Ja. Und da ist oft wenig Wertschätzung da. Da ist wenig Liebe da. Und wir haben es ja auch nicht gelernt. Es wurde uns nicht vermittelt. Gell? Eher das Gegenteil. Selbstliebe oder Selbstlob wurde, sagen wir in der Schule schon als kleine Kinder gelebt. Selbstlob stinkt. Also es war immer so, wenn einer nur ein bisschen was von sich gesagt hat, dass er irgendwas gut gemacht hat, Selbstlob stinkt, war sofort immer da. Auch so eine Prägung, eine ganz eigenartige Prägung. Wo kommt denn das her auch? Gell? Dass nicht jemand einmal, ja, irgendwie, ja, das hast du toll gemacht. Also toll, super, jemanden in seinem Potenzial zu unterstützen und in seinen Fähigkeiten. Mensch, das hast du toll gemacht. War jetzt gerade auch so bei dem Ausbildungsseminar zum Friedensbaumpflanz, habe ich das schon drüber erzählt, war einer dabei auch, also ein ganz netter, junger Kerl, auch so ein bisschen freakig und so natürlich auch Außenseiter der Gesellschaft. Und er hat aber immer total coole Redebeiträge gehabt, wenn wir diese Austauschrunde hatten. Und dann, ich konnte dann nicht anders, dann musste ich mal zu ihm hingehen und habe mich bei ihm bedankt und habe gesagt, ich finde das so toll, deine Beiträge, die du lieferst. Und ich freue mich jedes Mal, wenn du dran bist. Ja. Und dann hat er zu weinen angefangen, er hat es so richtig geschüttelt, hat er richtig weinen und wir waren uns in den Armen gelegen habe ich genau gespürt, das hat noch nie jemand zu ihm gesagt. Also er war ja eher immer derjenige, der nicht in der Gesellschaft gut zurechtkommen ist, eher immer vielleicht Tadel bekommen hat, vielleicht auch hyperaktiv war, also so, und wo eben das Potenzial nicht erkannt wurde. Ja. Wo die Farbe des Regenbogens nicht wertgeschätzt wurde, seine Farbe nicht wertgeschätzt wurde. Und das ist schon auch was, wo wir heute auch irgendwie zu guten Mitgliedern der Gesellschaft erzogen werden. Ja, eins meiner Lieblingslieder von Pink Floyd, Roger Walsh, The Wall. We don't need no education, we don't need no thought control. Ja, another brick in the wall, zu dem werden wir erzogen. Ja. Wenn jemand nicht einverstanden ist, dass er so ein brick in the wall sein möchte, dann hat er eben eine Außenseiter in unserer Gesellschaft. Anstatt zu kapieren, hey, was für ein Beitrag kannst du liefern? Also es ist ja energetisch und vom System her auch total unklug, möchte ich jetzt einmal sagen, die Menschen so zu erziehen, dass die Kreativität, die wir alle in dieses Leben mitbringen, dass die aberzogen wird. Also das ist ja furchtbar eigentlich. Und da gibt es so einen Film, wo über Erziehung auch gesprochen wird, das Alphabet, sehr, sehr sehenswert, wo eben festgestellt wurde, dass Kleinkinder schon das erste und zweite Jahr 80-90% von ihrer mitgebrachten Kreativität, wo die aberzogen worden wird, nicht aus böser Absicht, sondern weil man die Kinder ja auch zu guten Mitgliedern der Gesellschaft erziehen will. Was sagen da die Nachbarn dazu? So, dass man nicht auffällt, dass man möglichst nicht auffällt, unauffällig durchs Leben geht, kein Querdenker ist. Naja, und dann hat man eine Gesellschaft, wo alle ziemlich angepasst sind. Boah, und was kommt dann dabei raus? Ja, mangelnde Kreativität, und man wundert sich, dass dann irgendwie so einfallslos ist, was sich momentan, finde ich, auch total in der Bauweise, das ist ja ein Bereich, ich habe ja Architektur, Innenarchitektur studiert, wo ich mir denke, ja, wie einfallslos kann es denn noch sein? Also wenn man so nach München reinfährt, das ist ja Wahnsinn. Lauter gleiche Häuser, alles so Kastel, also nur alles gleich, alles so kastelmäßig. Und man denkt, ja, krass, ey, das ist, also, wo ist da diese Schönheit, diese Kreativität, vielleicht auch den früheren Jahrzehnten, Jahrhunderten, wo ist denn das geblieben? Und das ist ja nur ein Beispiel. Inzwischen wurde es erkannt, dass Kreativität was sehr, sehr Wertvolles ist. Und bei großen Konzernen wie Google, da gibt es Bereiche, wo Mitarbeiter alle Freiheiten haben, wo Bereiche kreiert werden, wo hohe Kreativität da ist, wo Gruppen gebildet werden, die sich gegenseitig unterstützen, in ihre Kreativität zu kommen, wo auch Außenseiter der Gesellschaft, so Computer-Freaks da auch reinkommen und mit ihren Pullis dann da stehen und dann Wertschätzung bekommen und diese Kreativität da reinbringen können, weil es erkannt wird, Mensch, da ist so ein Riesenpotenzial da bei uns Menschen und das wird total brach liegen gelassen. Ja, wieder zurück, wieder ein bisschen abgekommen vom Weg. Es geht eigentlich darum, nicht zu nehmen, was nicht gegeben wurde und die Großzügigkeit. Und neben dem Geben von materiellen Dingen, von unserer Kraft, von unserem Potenzial, spricht der Buddha auch davon, dass es eine große Gabe ist, Furchtfreiheit zu verschenken. Und ich habe das früher nie so ganz verstanden, was meint er jetzt Furchtfreiheit? Wie kann man Furchtfreiheit verschenken? Und ich habe da diese Lehrrede noch nicht gekannt. Und jetzt ist mir das natürlich viel, viel klarer, was das bedeutet. Wenn wir diese 5 Übungsempfehlungen, diese 5 großen Gaben, wenn wir die praktizieren, dann haben wir natürlich auch sofort ein karmisches Resultat davon. Wir fühlen uns wohl in unserer Haut. Wir wissen, wir können uns auf uns selbst verlassen. Wir wissen, von uns geht keine Gefahr aus, keine Gewalt aus. Von uns geht auch keine Gier aus, dass wir uns Dinge nehmen würden, die uns nicht gegeben worden sind. Also wir kreieren ein Energiefeld, wo eben dann andere sich auch wohlfühlen können und wo das natürlich uns auch dann wieder gespiegelt wird. Ja. Und wo dann um uns ein furchtfreies, feindschaftfreies, bekümmertseinfreies Umfeld zu spüren ist. Und indem das um uns ist, wirkt es natürlich auf uns selber zurück und wir haben es im eigenen Herzen auch. Also das ist ja auch ein schönes Versprechen, das Buddha uns da gegeben hat. Und wenn man immer denkt, ja, ich habe zu wenig Zeit für einen spirituellen Weg, wir haben alle Zeit, diese fünf großen Gaben zu praktizieren in unserem Alltag. Und sich dann auch, und das ist interessant, sich dann auch immer wieder dran zu erinnern. Es ist eine der Möglichkeiten, wie wir praktizieren können. Der Buddha spricht da von Buddha Dhamma Sangha, dass wir uns darauf ausrichten sollen, in der Anusati-Praxis. Und er spricht auch von Sila, dass wir uns daran erinnern sollen. Er spricht auch von der Gebefreudigkeit, dass wir uns daran erinnern sollen und erfreuen sollen. Und nicht denken, wie es manchmal ist, die linke Hand soll von der rechten nicht wissen, was sie gegeben hat. Das hat der Buddha so nicht gelehrt. Sondern der Buddha hat gelehrt, wir sollen uns, wenn wir was geben, uns schon darauf freuen, auf die Gabe geben zu können, diese Freiheit zu erleben, die vom Geben kommt. Und wir sollen dann das ganz bewusst auch erleben, wenn wir das Geben auch machen. Also das wirklich bewusst erleben, sodass wir uns dann anschließend immer wieder daran erinnern können, wie sich das angefühlt hat, wenn wir unser Herz sprechen haben lassen, wenn wir von Herzen gegeben haben. Immer wieder daran erinnern, immer wieder daran erinnern. Und so, dass ein gutes karmisches Resultat, das da ist, dass wir das immer wieder ins Bewusstsein bringen. Und so der Geist mit was sehr, sehr Schönen und Heilsamen ja auch ernährt wird. Ja, das ist die Gabe der Furchtfreiheit. Und dann hat er noch gesprochen, dass noch eine ganz besondere Art der Gabe, das ist die Gabe des Dhamma zu verschenken. Das ist natürlich etwas, was man als Dhamma-Lehrer machen kann, aber in einem gewissen Maß natürlich könnt ihr das alle auch machen. Also das, was ihr hier lernt oder was ihr auf dem Weg schon gelernt habt, das könnt ihr natürlich auch anderen schenken und anwenden und verteilen mit anderen. Natürlich vor allem, wenn man selber schon auch gewisse Erfahrungen gemacht hat, wenn man selber schon auch gewisse Erlebnisse hatte und selber schon auch Vertrauen in diese Lehre auch bekommen hat und dadurch natürlich auch was da ist, was wir auch mit anderen teilen können. Und das ist natürlich das größte Geschenk, das wir verteilen können, weil es ein Geschenk ist, das an die Wurzel von unserem Leiden geht. Ja, wir können etwas vermitteln, wo wir teilen können, Mensch, hier habt ihr ein Werkzeug, hier sind Werkzeuge, die ihr euch merken könnt, die ihr euch einverleiben könnt, im positiven Sinn jetzt, und die ihr anwenden könnt, sodass ihr den Weg zur Freiheit tatsächlich beschreiten könnt. Ein Aspekt, der natürlich da auch rein gehört und reinkommt, ist das Vergeben. Ist ja auch deutlich ausgedrückt, geben, vergeben. Auch wieder ein Loslassen, ein Freiwerden, das dadurch stattfindet. Und ja, ich habe heute mal angeleitet, durch den Körper durchzugehen. Und ja, wie gesagt, wir sind nicht immer nur liebevoll unserem Körper gegenüber, sondern eher eben, ja, wir nehmen den selbstverständlich oft ein bisschen unachtsam, manchmal rücksichtslos, manchmal sehr hart auch unserem Körper gegenüber. Und da ist, finde ich, eine total schöne Möglichkeit, und auch einmal mit der Kraft des Vergebens, mit der Kraft der Liebe und Dankbarkeit durch den Körper durchzugehen und dem das zu schenken. Er hat es mehr als verdient. Auch wenn er uns manchmal vielleicht sogar oft ein gewisses Unbehagen bereitet oder einen Schmerz bereitet. Im Großen und Ganzen muss man sagen, was so ein Körper, was der leistet, jeden Tag, also es ist unbegreiflich. Also es ist ein großes Wunder, man kann es nicht anders sagen. Oder überhaupt, dass so ein Körper zustande kommt, also es ist für mich immer ein Mysterium. Aus dieser Samenzelle und aus dieser Eizelle, die kommen zusammen und dann entwickelt sich dieser Körper. Was für ein Wunder. Unfassbar. Und in jeder von diesen Samenzellen, wo ja Millionen da abgegeben werden, ist das Potenzial enthalten im Zusammenspiel mit dieser Eizelle für so einen Körper. Ich meine, wer kann denn das noch verstehen? Das ist doch, boah, wow. Und jetzt sitzt man da. müssen es ausbaden, was unsere Eltern da gemacht haben. Es gehören drei dazu. Nochmal so ein kleiner Einschub, nochmal so nebenbei. Es gehören die Eltern dazu, die sich in Liebe vereinigen, idealerweise. Und es gehört die Seele dazu, die da eben inkarnieren will. Und diese drei müssen zusammenkommen, sodass Empfängnis stattfinden kann. Und alle drei müssen ihr Ja dazu geben, sonst kann das nicht stattfinden. Also mit anderen Worten, wir haben uns unsere Eltern ausgesucht und die Eltern haben uns ausgesucht und wir haben das vorher irgendwie verabredet und wahrscheinlich um auf der einen Seite natürlich auch die Liebe mehr zu entfalten, aber eben vielleicht auch gewisse Themen auch nochmal neu anzuschauen und nochmal ein bisschen klarer zu kriegen und vielleicht auch eine andere Seite von einem Themengebiet auch zu erleben, wo wir vielleicht in einer früheren Inkarnation die andere Seite erlebt haben, sodass unser Erfahrungsschatz ganz einfach auch abgerundet ist. Vielleicht auch sowas wie die Kraft der Vergebung eben auch, dass wir uns sowas vorgenommen haben, dass wir das mehr und mehr entfalten wollen. Und dann gibt es eben Möglichkeiten, die wir uns gegenseitig dann schenken. Und wenn wir so unsere zwischenmenschlichen Kontakte und Beziehungen anschauen oder auch weltweit vielleicht das anschauen, dann macht das alles viel mehr Sinn. Dass letztendlich nichts sinnlos ist. Dass alles dafür da ist, um wachsen zu können, um auch für die Menschheit insgesamt. Momentan hat man ja das Gefühl, es ist wieder in diesem Konflikt, so brutal und grausam er momentan auch ist. Es ist vielleicht gerade, weil es so extrem ist wieder, auch die Chance enthalten, die Friedensenergie zu entfalten, die Kraft der Vergebung endlich einmal reinzubringen. Weil eben immer mehr Menschen vielleicht auch verstehen, es geht nicht anders. Wenn wir das nicht zusammenbringen, dann wird es dann doch irgendwann diesen berühmten Flächenbrand geben. Und da sind ja auch ganz, ganz viele momentan intensivst beschäftigt in den diplomatischen Kreisen, höchste Diplomatie, alle sind ja unterwegs und versuchen da ganz, ganz viel zu bewirken und Friedensenergie reinzubringen. Und wir können das alles unterstützen, indem wir auch natürlich da auch vielleicht ein bisschen ein tieferes Verständnis reinbringen und aussteigen aus dem Verurteilen und aus dem, es darf doch nicht sein, und vielleicht auch aus einem gewissen Hass auch aussteigen, gewissen Ärger und Wut aussteigen und eben was Heilsames da reinbringen. Also uns durchaus davon berühren lassen und was Heilsames reinbringen. Und da eben immer wieder, es fängt bei uns selber an. Und da ganz, ganz wichtig, uns selber auch diese Kraft der Vergebung auch zu schenken. Also mir tut es immer total gut, wenn ich mir selber, es tut mir leid, bitte vergib mir. So, so heilsam. Klar, so im Leben, man hat viele Dummheiten gemacht. Vieles, weil man vielleicht nicht achtsam genug war, gar keine böse Absicht vielleicht. Oder man war auf der Suche nach einem Heil und hat in gewissen Bereichen das Glück gesucht. Und ja. Ja, dann. Wenn ich so an mein Leben zurückdenke, darf ich auch sehr, sehr dankbar sein, dass nicht mehr schief gegangen ist. Es war nicht immer alles weise, was da stattgefunden hat. Aber ich war immer auf der Suche. Also das kann ich sagen. Ich war immer auf der Suche nach dem Glück. Immer. Sind wir das nicht alle? Und leider werden uns oft eben falsche Versprechungen gemacht, falsche Dinge angeboten und wir fallen halt drauf rein, natürlich, klar. Oft ist so eine Sehnsucht, irgendwie rauszukommen aus diesem verspannten Zustand. Ja. Naja, und dann probiert man halt dies und jenes und irgendwie klappt es ja auch erst einmal vielleicht auch sogar ganz gut. Man wird ein bisschen entspannter. Ja, ein anderer Themenbereich. Aber es ist dann schön, auch die Kraft der Vergebung da auch reinstrahlen lassen zu können. Wir werden heute Nachmittag diese Ho'oponopono-Praxis, diese Sätze auch singen. Die hat eben einer, der jetzt gerade mit mir in der Ausbildung war, hat die vertont, diese Sätze. Und das ist ganz einfach noch mehr größere Kraft, wenn man diese Sätze singt. Und wir werden das heute Nachmittag mit euch machen, diese Sätze auch singen. Und da die Kraft der Vergebung noch tiefer auch wirken zu lassen. Ja, vielleicht noch zur Abrundung, so dass diese Gaben heute, dass ich das irgendwie fertig kriege, weil wir sind ja auf dem achtfachen Pfad unterwegs und da müssen wir natürlich auch noch weiter fortschreiten, so dass wir auch bis zum Ende vom Kurs zumindest das besprochen haben. Die nächste von diesen großen Gaben ist: Ich will mich darin üben, sexuelles Fehlverhalten zu vermeiden. Ist klar, dass auch durch Sexualität ganz, ganz viel Leid in dieser Welt da ist und kann natürlich auch tatsächlich mit Gewalt verbunden sein. Auch das wissen wir ja, was da an Leiden da ist. Aber es kann auch mit, ja, in dem Bereich mit Verklemmung, mit Anspannung und mit kleinen Machtspielchen und was auch immer da alles sein kann, kann auch da alles mit reinspielen. Und ja, das ist auch ein großes Gebiet, wo wir auch üben können, da auch freier zu werden, üben können, natürlich auch die Liebe reinfließen zu lassen. Eine Sexualität, die durch Liebe geprägt ist und nicht durch Gierbefriedigung geprägt ist, ist es ja auch eine total schöne Möglichkeit, wo wir die Liebe auch entfalten können, wo man ja auch ein Erleben hat des Zusammenkommens und vielleicht idealerweise auch Verschmelzens hat und ja, auch eine Möglichkeit, heil zu werden, aus der Separierung rauszukommen. Auch ein Übungsweg, den wir da auch beschreiten können. Aber letztendlich muss natürlich jeder für sich auch einen Weg beschreiten und einen Weg finden, vielleicht wie er mit diesem Thema, mit dieser Kraft auch umgeht. Sexualkraft ist eine Kraft, die uns alle irgendwie beschäftigt. Und auch wenn man Mönch wird und dann im Zölibat lebt, ist es ja trotzdem da, dieses Thema. Man kann ja nicht sagen, jetzt bin ich Mönch, jetzt ist das kein Thema mehr, sondern es ist ja auch da und man muss dann auch irgendwie damit ja, umgehen und auch irgendwie forschen, üben, forschen. Das Gegenteil davon zu praktizieren ist ja, liebevolle, heile Sexualität, heilige Sexualität vielleicht. Eine Haltung auch einzunehmen, wo man eben auch eine gewisse Treue auch hat. Und Treue, vielleicht auch nochmal in Bezug auf uns selbst, das ist so eine Qualität, die ich da ganz einfach immer wieder reinbringe, wobei das natürlich auch nochmal ganz ein großes Thema ist, wie alle diese ganzen Gaben auch sehr, sehr tiefgehende Themen sind. Die Treue vor allem auch wieder zu uns selbst, sich selbst treu sein, auch eine große Gabe, sich selbst treu sein. Was sagen da die Nachbarn dazu? Ja. Wir sind alle so erzogen, dass wir uns immer wieder auch nach außen richten. Ja, teilweise auch, ist auch okay, aber teilweise verleugnen wir uns da selber und sind uns selber nicht mehr treu und verbiegen uns selber. Ja. Und da auch zu lernen, zu sich selber zu stehen, zum eigenen Potenzial zu stehen. Sich selber treu zu sein, auch eine ganz, ganz große Aufgabe, die wir in dem Leben auch vielleicht verwirklichen können. Vielleicht ist das Thema, das wir mitgebracht haben in diese Inkarnation, dass wir uns vorgenommen haben, ja, für dieses Leben, ich möchte lernen, mir selber treu zu sein. Und dann melden sich wieder ein paar, die uns dabei herausfordern. Die vielleicht auch so Qualitäten haben, uns zu binden und uns immer wieder zu sagen, ja, du musst es doch so machen. Warum kommst du nicht öfter? Machst du doch nicht so schwer. Was sagen da die Nachbarn dazu? Ja. Auch bei deiner Oma war es ja auch ein großes Thema. Ja, die hat ja, mit 16 Jahren von einem Flüchtling, der älter war auch, ja, Flüchtling von deinem Opa, Kind bekommen. Ja, und der Opa war ein Kriegsversehrter, hat nur ein Bein verloren gehabt. Und jetzt natürlich in einem kleinen Dorf. Kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das bedeutet in der damaligen Zeit ja auch noch. Gell? Ja. Ja, und dann versucht man natürlich jetzt halt nicht noch zusätzlich unangenehm aufzufallen. Ja, das ist ja klar. Und man versucht nur noch alles so zu machen, dass ja nicht die Nachbarn über einen reden könnten. Ja, klar. Und dann entwickelt man so eine Strategie auch, gell? So sich anzupassen, so. Ja, ohne große Reibung durchzukommen. Und gleichzeitig muss ich sagen, deine Oma, die habe ich ja Gott sei Dank auch kennenlernen dürfen, war trotzdem ganz eine besondere Frau auch. Also die auch gerade im Alter nochmal große eigene Qualität auch entwickelt hat und da auch nochmal ja, schon auch sehr zu sich auch gestanden ist. Ich will mich darin üben, Lügen und grobe Worte zu vermeiden. Da haben wir drüber gesprochen, auch über die rechte Rede, über die rechte Kommunikation. Da ist eben ein großes Übungsfeld auch da neue Wege zu beschreiten. Klar, Lügen ist klar. Lügen haben auch kurze Beine und wer einmal lügt, dem glaubt man nie und so, das wissen wir alles. Und ja, aber auch da aufzupassen, dass nicht so Notlügen, dass das auch ein gewisser Bereich ist, dass man nicht ein bisschen übertreiben, ein bisschen untertreiben, um gewisse Dinge vielleicht auch zu erreichen. Also so diese manipulative Sprache auch aufpassen, aufpassen, aufpassen. Es ist alles am Wirken. Wir können dem Leben, dem Universum nichts vormachen. Es ist alles sehr, 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 sehr akkurat, was da abläuft. Und das fünfte, die fünfte große Gabe, ich will mich darin üben, Alkohol und Drogen zu vermeiden. Ja. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Feld der Furchtfreiheit, Gewaltlosigkeit ja, und so weiter und so fort. Und das strahlt natürlich auch auf uns wieder selbst zurück. Auch ein Gebiet, wo man auch erforschen kann, ja, auch eine Möglichkeit. Wenn man das nicht so ganz glaubt, man denkt ja, ein Gläschen Wein oder ein Fläschchen Bier, also schon auch diese Verniedlichung, ein Fläschchen Bier, ein Gläschen Wein, das hört sich dann nicht so dramatisch an wie ein Glas Wein. Man gönnt sich ja sonst nichts und zum schönen Abendessen, ja, was ist da falsch dran? Ja. Für sich selber rausfinden. Für sich selber rausfinden, was ist unser Beitrag zu dem kollektiven Bewusstsein. Es kommt nicht so darauf an, wenn das, ja, nicht, aber eben mal hinschauen, mal klar werden, okay, mein Beitrag ist, es kommt nicht so darauf an bei Alkohol und Drogen. Ja, okay, dann ist das mein Beitrag, aber nicht so tun, als ob. Aber auch nicht, wenn mein Beitrag ist, so der Moralapostel zu werden, ja, wenn jemand nur noch auf einen Alkohol einen Blick wirft, na, ist der schon verurteilt. Aber es kann doch nicht sein, dass du bist doch jetzt schon so lange im Dammer unterwegs, was, du trinkst immer wieder noch ein Bier? Das kann doch jetzt nicht sein. Also, und dann eben auch schauen, ja, ist das mein Beitrag zu dem Bereich, wo ich mich ziemlich gut auskenne. Mein Vater war Alkoholiker, Opa ist auch viel in der Wirtschaft gewesen. Ich habe auch meine Erfahrungen gemacht. Also auch ein Bereich, wo man sehr viel Mitgefühl vor allem auch haben kann. Und wo ganz, ganz viel Leiden natürlich auch dadurch entsteht. für sich selber aber erforschen, für sich selber einen Weg finden und hinschauen, warum brauche ich jetzt dieses Gläschen Wein? Warum kann ich nicht so entspannen? Oder warum passe ich mich wieder an die Gesellschaft an, weil alle da beim Sektempfang Sekt trinken? Wobei, ich habe jetzt ein paar Mal, war ich bei Hochzeiten dabei von meinen Nichten und so, es ist immer auch, man kann immer auch inzwischen Sekt, alkoholfreier Sekt wird auch angeboten. Gar kein Problem mehr. Alkoholfreies Bier kriegt gar keiner mit, dass man nicht auch ein Bier trinkt. Sogar der unser Ministerpräsident, gell, wenn er Maskrug, was hat er denn da drin? Ich glaube Cola. Ja, anderes Thema. Okay, dann haben wir das jetzt auch abgerundet und wir können dann morgen weitermachen mit dem achtfachen Pfad. Wir können aufstehen und die Beine ausstrecken.